Gott, ich würde gerne die Stufe noch mit seiner Geschichte weiter vortragen. Weil, und das ist das Erste, was ich hier wiederholen will, Beten wird ja normalerweise mit unserem Reden in Verbindung gebracht. Aber eigentlich ist Beten zuerst hören. Die Stimme Gottes zu hören. Und er redet vielfältig und auf vielerlei Weise, so ist uns das im Hebräerbrief, ersten Kapitel gleich im ersten Vers gesagt, nachdem Gott vielfältig und auf unterschiedliche Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, hat er am Ende der Tage zu uns geredet und so. Wir haben heute ja in der Losung diesen Hinweis auf Jesus, den guten Hirten, und er sagt an einer anderen Stelle in diesem Kapitel, Johannes Evangelium, Kapitel 10, seine Schafe hören seine Stimme. Und sie folgen ihm. Und das ist eine Herausforderung. Ich denke, für jeden Menschen ist das eine der schwierigen Dinge zu lernen, nämlich Gehorsam zu lernen, weil gerade in Deutschland Gehorsam ja sowas von den Willen von außen aufgezwungen kriegen, verstanden wird. Das ist aber überhaupt nicht der Sinn dieses Wortes. Gehorsam ist die freiwillige Unterstellung unseres Willens unter einen größeren. So würde ich das mal zusammenfassen. Das hat tatsächlich mit dem Hören zu tun, und da das Hören mit Worten verbunden ist und der Glaube aus dem Wort kommt, aus dem lebendigen Wort, ist das die notwendige Voraussetzung, um mit Gott überhaupt in der Verbindung stehen. Wir müssen seine Stimme hören, lernen. Das Beste ist, wir Menschen kriegen Zeit dazu. Guck mal, man kann es bei diesen kleinen Kindern am besten ablesen, diesen Prozess des höheren Lernens. Die allerersten Tage, sagt man, ist das Lernen anders geprägt. Nicht zuerst durch das Ohr, das kommt erst später, sondern zuerst durch die Berührung. Dann durch den Geruch. Erst später werden die Augen beteiligt, und eigentlich das Hören, zumindest das bewusste Hören, ist eine der letzten Sinnesorgane, mit denen Babys lernen, in Kontakt zu treten. Sie, wenn die gute Eltern haben, gute Mutter, reagieren die recht früh auf deren Stimme. Wenn die Beziehung zwischen den Kindern und den Eltern gestört ist, das kann man auch beobachten, dann wenden sich Babys ab. Die Kontaktaufnahme zu anderen Stimmen, erst innerhalb und dann außerhalb der Familie, ist ein langwieriger Prozess. Manches davon läuft unbewusst ab. Wir haben heute gerade mal kurz darüber gesprochen, wie unterschiedlich Kinder zum Beispiel auf Fremde reagieren und dass die ein feines Gespür in sich haben, wem sie sich anvertrauen und wem nicht, mit wem sie kommunizieren und mit wem nicht. Für mich ist es ein Phänomen, dass Kinder mit einer ähnlichen Berufung einander erkennen oder sich erkennen oder mich erkennen. Es wird immer so gesagt, Menschen mit einem prophetischen Geist erkennen einander. Und ich beobachte das bei ganz kleinen, auch völlig fremden Kindern. Menschen mit einer prophetischen Berufung erkennen Menschen mit einer prophetischen Berufung. Und ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist mit anderen Sachen. Warum diese Vorrede?
wenn wir über das Beten mehr wissen wollen, dann hat das genau mit diesem Prozess des Stimmehörens zu tun. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir, dann bedeutet das, dass auch die Schafe lernen müssen, auf den Hirten zu hören. Der Klang seiner Stimme, seines Befehles unter Umständen, warnt sie oder lockt sie. So wird auch Gott, so redet auch Gott unterschiedlich mit Menschen. Und da wir alle als Gläubige eine prophetische Berufung haben, und ich erinnere da an 1. Korintherbrief Kapitel 14, wo der Apostel Paulus der Gemeinde schreibt, ich habe euch über die Geistesgaben berichtet und dann über den wichtigeren Weg, nämlich der Liebe, der Agape-Liebe. Noch mehr aber will ich, dass ihr weissagt, dass ihr prophetisch redet. Das bedeutet, er rechnet damit, dass alle Gläubigen erstens die verschiedenen Arten des Redens Gottes kennenlernen und darauf reagieren. Und deswegen halte ich das für ein wichtiges Thema und würde das heute gerne etwas weiter fortfahren. Wer die letzten Mal hier war, wird sich erinnern. Der Prophet Elia hatte seinen schwierigen Dienst in einer der gottlosesten Zeiten der Geschichte Israels, etwa vergleichbar mit der heutigen, wo so viel Böses und Unrecht seitens der jetzigen Regierung auch geschieht. Anders als heute war nicht nur einer der Propheten im Volk Israel unterwegs, sondern neben Elia noch manche andere. Aber das, was er dort zu erdulden hatte unter diesem gottlosen König und seiner noch schlimmeren Ehefrau, Isabel, hatte dazu geführt, dass er seinen Dienst abgeben will. Haben wir die letzten Male gestartet, Kapitel 18, 19 und die Begegnung, die Elia dann mit Gott hatte auf dem Berg Horeb. Und Gott beauftragt ihn, drei Leute zu salben, nämlich Jehu als künftigen König nach Ahab und Ben-Hadad als König von Syrien und Elisa als Nachfolger Elias. Und wenn wir heute in das Kapitel 20 gehen, dann betrachten wir mal diese Zwischenzeit. Elia war noch im Dienst, aber sein Nachfolger war schon berufen. Wir haben ja gerade beim letzten Mal diese Berufung Elisas gelesen. Das ist der letzte Abschnitt von Kapitel 19, 1. Könige. Und heute gehen wir in das Kapitel 20. Und Ben-Hadad, der König von Syrien, versammelte seine ganze Heeresmacht. 32 Könige waren mit ihm und Pferde und Wagen, und er zog herauf und belagerte Samaria und kämpfte gegen es. Und er sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad, dein Silber und dein Gold ist mein und deine Frauen und deine Söhne, die schönsten sind mein. Und der König von Israel antwortete und sprach, nach deinem Wort, mein Herr König, dein bin ich mit allem, was mein ist. Und die Boten kamen wieder. Und dann wird aus diesem Versuch der Unterwerfung das geboren, was bis heute in der Politik oft so funktioniert. Wenn einer eine unverschämte Forderung stellt an den anderen und derjenige, an den die Forderung gestellt ist, geht darauf ein, dann weiß das nicht und dann wird es nochmal verstärkt. Und das passiert so. Und dann, ich überspringe diese ganze Geschichte und Und dann geht es weiter im Vers 13. Und siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sprach: So spricht der Herr, hast du diese ganze große Menge gesehen? Siehe, ich gebe sie heute in deine Hand, und du sollst wissen, dass ich der Herr bin. Und Ahab sprach: Durch wen? Und er sprach: So spricht der Herr, durch die Diener der Obersten der Landschaften. Und er sprach: Wer soll den Kampf eröffnen? Und er sprach: Du. Da musterte er die Diener der Obersten der Landschaften, und es waren 232, und nach ihnen musterte er das ganze Volk, alle Kinder Israel, 7000 Mann. Das war also in einer belagerten Stadt mit ganzen 7000 Kämpfern, alles, was diesem Großkotz geblieben war. Und da kann man sehen, dass diese wirtschaftliche Katastrophe, die durch die dreieinhalbjährige Hungersnot vorangegangen war, durch die Zeit, als durch das Gebet des Elia kein Regen mehr auf das Land gefallen ist, seine Wirkungen hatte bis hin zum Verteidigungshaushalt. Wir leben in einer ähnlichen Zeit. Jeden Tag wird in den Medien berichtet, dass die Regierung irgendwie versucht, mit dem Haushalt unseres Landes zurechtzukommen, und es reicht hin und vorne nicht, und man redet über großen Umbau des Sozialsystems. Aber interessanterweise hat man 500 Milliarden einfach für die Verteidigung. Die kann man aus irgendwelchen Hüten zaubern. Die muss man natürlich woanders wegnehmen. Das war damals nicht anders. Die Gottlosigkeit Ahabs und seiner Regierung hatte dazu geführt, dass das Land in einen wirtschaftlichen Niedergang gekommen ist, der seinesgleichen gesucht hat, der es fast reif gemacht hätte für den Übernahme. Und wir haben an dieser Stelle keinen Propheten, der für das Land antwortet. Vielleicht die erste Sache, die wir lernen. Es wird uns im ersten Johannesbrief gesagt, dass wir beten sollen, wenn jemand sündigt. Jesus selber hat das auf seinen Jüngern gesagt. Wem sie die Sünden vergeben, dem sind zu vergeben. Aber es gibt Ausnahmen. Wir sollen nicht für die beten, die sündigen zum Tod. Und es gibt Sünde zum Tod. Was sind Sünden zum Tod? Das ist einmal diese Lästerung des Heiligen Geistes, wenn man also geistlich Dinge für satanisch erklärt. Und umgedreht. Das ist Lästerung. Das heißt also, jemand hat sich festgelegt, Heiliges zu schmähen und Gottloses zu verherrlichen. Wir sind in solcher Zeit. Und weiter. Die Gerechtigkeit Gottes mit Füßen betreten. Und die Gerechtigkeit Gottes richtet sich immer auf den Schutz von Schwachen. Klassisches Beispiel für unvergebbare Sünde im Alten Testament ist der Überfall der Amalekiter auf das ziehende Volk Israel in der Wüste, und zwar nicht der Kampf, das hat das Volk mehrmals zu bestehen. Wenn denen jemand sich in den Weg stellt und versucht zu kämpfen, dann ist das durchaus eine legitime Geschichte. Aber was Gott nicht verziehen hat, ist, dass die Amalekiter kommen und die Nachhut schlagen. Und die Nachhut, das waren die Schwachen. Das waren die Mütter mit den kleinen Kindern, die nicht so schnell wandern konnten. Das waren die alten Leute, die langsam durch die Wüste gebackelt sind, das waren wahrscheinlich die Behinderten und kranken Leute, die eben nicht mit den gerüsteten Schritt halten können. Und das hat Gott, es kam zu diesem Kampf,
Josua schlägt die Amalekiter. Mose muss die ganze Zeit sich für die eigenen Kämpfer einsetzen, indem er betet und Aaron und Ur halten seine Arme, weil wenn er sie sinken lässt, kriegen die Amalekiter die Übermacht. Das ist eine der ersten sehr eindringlichen Beispiele für geistlichen Kampf. Das funktioniert heute noch genauso. Wenn Schwache angegriffen werden, egal wo, sei es also im sozialen Bereich, sei es im physischen Bereich, sei es politisch, dann ist das nahe an einer unvergebbaren Sünde. Und Gott schwört, dass von Geschlecht zu Geschlecht in Ewigkeit ihr gegen diese satanische Methode aufsteht. Das ist das, was mich so erschüttert, dass jetzt das Volk Israel genau dieses Verhalten zeigt. Dass sie ohne Erbarmen gegen die Schwachen gehen. Gegen die Säuglinge, die Kinder, die Frauen, ohne Unterschied. Das bringt den Zorn Gottes auf sein Volk. Das bringt auch das Gericht Gottes. Auf, nicht nur auf sie, sondern auf alle, die sie unterstützen. Und das ist das, was diese Zeit so gefährlich macht. Und wogegen wir im Namen Jesu aufzustehen haben. Und deswegen, ich bin sicher, deswegen ist der Prophet Elia, der Sohn, der in einer engen Beziehung zu Gott steht, schweigsam und still. Und er steht nicht auf, um für sein Volk zu beten. Und es ist nahe an der Vernichtung. Und dann wird deutlich, dass die Feinde Israels noch ein bisschen schlimmer sind. Merkwürdig, oder? Und ich denke, das ist das, was im Moment im Land Israel abspielt. Dass das Verhalten dieser Regierung sowas von schändlich und satanisch ist. Und weltweit das Böseste lostritt und geeignet ist, noch schlimmeres Verhalten bei allen Völkern rundherum in Gang zu setzen. Und das ist die Situation, in der sich Ahab befand und in der Elia schweigt. Und dann passiert was Interessantes. Ein Prophet, dessen Name uns nicht genannt wird. Und siehe, ein Prophet trat zu Ahab. Das war nicht Elia, das war auch nicht Elisa. Deren Namen werden immer genannt. Ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sprach: So spricht der Herr, hast du diese ganze große Menge gesehen? Siehe, ich gebe sie heute in deine Hand, und du sollst wissen, dass ich der Herr bin. Gott verherrlicht sich selbst in solchen Horrorzeiten und schafft damit Möglichkeiten zur Umkehr. Das, was Ahab danach erlebt, wäre die Chance gewesen für ihn, endlich von seiner Bosheit abzulassen. Das ist übrigens der ganze Grund für die Güte Gottes. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Es ist also nicht sein Gericht, es ist nicht seine Härte, es ist nicht irgendetwas Gewaltiges, sondern die Güte Gottes fordert uns, fordert alle Menschen zur Umkehr auf. Das ist die Frage. Sehen wir das? Wollen wir das? Tun wir das? Für mich ist faszinierend, dass dieser gottlose Mann in dieser Situation sowas von gehorsam ist. Und zwar
Gehorsam im eigenen Sinne. Gehorsam ist immer ein aktives Tun. Gehorsam ist nicht Kopf runter und machen und hoffen, dass es bald vorbeigeht. Gehorsam heißt in Übereinstimmung mit demjenigen, der dir etwas sagt, zu kommen. Deswegen, wir haben hier ein Lehrbeispiel von Gehorsam, ausgerechnet von diesen gottlosen Menschen. Er fragt, er zweifelt nicht, er sagt nicht, er hat gar keinen Sinn oder wir haben doch keine Chance oder wir sind doch viel zu wenige, sondern er fragt, erst wird er gefragt, hast du diese ganze große Menge gesehen? Siehe, ich gebe sie heute in deine Hand und du sollst wissen, dass ich der Herr bin. Und Aaron fragt durch wen? Und er sagt durch die Diener der obersten Landschaft, das ist so, was soll man sagen, das sind die Adjutanten oder die. Das sind nicht die Vordersten, aber er selber sollte an vorderster Linie gehen. Und er macht das. Er hat 272 Leute. Und wie wird es? Und hinter sich dann nochmal 7000, aber gegen Tausende. Keine Chance. Aber er macht es. Und Gott erfüllt sein Wort. Ich wünsche so sehr, dass wir lernen, in solchen Dimensionen zu leben. Oder lernen, solche Leute zu sein. Dieser unbekannte Mann fordert einen in einer extrem schwierigen Zeit einen widergöttlichen Herrscher heraus, weil Gott zu ihm geredet hat. So spricht der Herr. Das war keine Einbildung, das war kein frommer Wunsch, sondern das war das Reden Gottes zu einem Mann, den er gebraucht, in einer außergewöhnlichen Situation. Und sie zogen außer Mittag, Ben-Hadad aber trank und berauschte sich in den Zelten, er und die Könige, die zwei weise Könige, die ihm halfen, und die Diener der obersten Landschaften zogen zuerst aus, und Ben-Hadad sandte hin, und man berichtete ihm, er sprach, sind Männer aus Samaria gezogen. Da sprach er, wenn sie zum Frieden ausgezogen sind, greift sie lebendig. Und wenn sie zum Kampf ausgezogen sind, greift sie lebendig. Natürlich, wenn er mit zigtausenden die Stadt umkreist hat und schon die Übergabebedingungen ausgehandelt hatte, und dann kommen ein paar hundert Leute daraus, naja, was sagt man? Sagt doch die paar Leute einfach ein. Bringen Sie mal her. Diese aber zogen aus der Stadt die Diener der obersten der Landschaften und das Heer, das ihnen folgte. Und sie schlugen jeder seinen Mann und die Syrer flohen und Israel jagte ihn nach. Und Ben-Hadad entkam mit ein paar Reitern. Gott hat sie wirklich, diese große Heeresmacht, in die Hand Ahabs gegeben. Bis heute sind das die Möglichkeiten Gottes. Es geht nicht ohne das gesprochene Wort und es geht nicht ohne die Tat des Glaubens. Und hier sehen wir, dass Ahab wahrscheinlich unter dem Druck mit einem Mal fähig ist zu einer Tat des Glaubens. Und ich frage mich, ob wir das als Gläubige im Blick haben, dass der Druck, der auf Menschen kommt oder auf Menschen lastet oder unter den Menschen geraten, sie wirklich zu Schritten des Glaubens veranlassen kann. Und andersherum, wenn wir Leute sind, die bisher nicht geglaubt haben, ob wir wenigstens durch den Druck, der in unser Leben kommt, bereit sind, unser Fülle einzusetzen. Sie schlugen jeder seinen Mann und die Syrer flohen und Israel jagte ihn nach. Und Ben-Hadad, der König von Syrien, kam auf einem Pferd mit einigen Reitern. Da zog der König von Israel aus und schlug die Pferde und Wagen und richtete unter den Syrern eine große Niederlage an. Da trat der Prophet zum König von Israel und sprach zu ihm: Geh hin, verstärke dich und erkenne und sieh zu, was du zu tun hast, denn bei der Rückkehr des Jahres wird der König von Syrien gegen dich wieder aufziehen.
Für mich ein faszinierender Mensch. Ein Mann, der in schwierigsten Zeiten, ohne dass wir je seinen Namen erfahren haben, bis heute, einem der schlimmsten Männer der Geschichte Israels, Weisung erteilt, von Gott her, und er macht das nicht. Rechnen wir damit, dass Gott uns gebrauchen kann, auch den Mächtigen dieser Welt Weisung zu erteilen? Das ist keine rhetorische Frage, ich meine das ganz ernst. Rechnen wir damit, dass Gott uns hier und da oder zu dieser oder jener Gelegenheit die Tür öffnet zu den Mächtigen dieser Welt, dass sich wirklich was ändert zum Guten? Warum? Weil Gott nicht wollte, dass die einfachen Leute aus Samaria als Sklaven verkauft werden. Das war dahinter. Das Verhalten des Königs, der König war bereit, alles aufzugeben. Ich nehme dir deine Sünden und Töchter und alles, was uns gefällt. Und dann hat er das nochmal verstärkt, wir nehmen dir die Lust deiner Augen. Das heißt also, wir werden uns an denen vergreifen. Das sagt er richtig offen. Und aber will nicht. Das will er nicht. Dann lieber kämpfen bis zum Schluss. Und an dieser Stelle hatte Gott noch was gesagt. Nochmal, wo immer wir Leute haben, auch in der Politik, und selbst wenn sie gottlose Leute sind, wenn sie sich für Schwache einsetzen, können wir damit rechnen, dass Gott in ihrer Seite ist. Und dass Gott sein Volk benutzt, um dort eine Rettung zu schaffen. Und dieser Prophet sagt eine nüchterne Sache, bereite dich vor, nächstes Jahr geht es weiter. Und der König weiß, was zu tun ist. Er redet ihm auch nicht unnötig rein, er redet da nicht irgendwelches frommes Zeug. Sieh zu, was zu tun ist. Bei der Rückkehr des Jahres wird der König von Syrien gegen dich wieder auf. Und es geschah, bei der Rückkehr des Jahres geht die ganze Geschichte von Neuem los. Und dann lesen wir Vers 28, da trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel und sagte, so spricht der Herr, weil die Syrer gesagt haben, der Herr ist ein Gott der Berge und nicht der Gott der Täler, so will ich diese ganze große Menge wieder in deine Hand geben. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Beim ersten Mal sagt der Prophet, und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Hier sagt er, ihr werdet erkennen. Wenn Gott solche Dinge zulässt, auch solche merkwürdigen, scheinbaren Wiederholungen, dann lohnt es sich darauf zu achten, dass dort von Gott aus immer eine Erweiterung oder eine Steigerung plant. Das erste Mal war das nur für Ahab. Das zweite Mal war das für das Volk, dass ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Nun würde man denken, dann müssen sie es doch begriffen haben. Dann müssen sie doch ihren ganzen Baals- und Aschraf-Dienst endgültig mal beiseite gelassen haben. Aber nein. Beim zweiten Mal, also das Jahr darauf, als Ahab das zweite Mal die Syrer schlägt, da hört man schon nichts mehr von Verbündeten, die diese Stadtstaaten, die das erste Mal mit dem syrischen König gezogen waren, die 32 Könige waren dann offensichtlich schon weggeblieben. Da hat er die ganze Heeresmacht wieder besiegt. Und Ben-Hadad floh und kam in die Stadt und floh von Gemach zu Gemach, da sprachen seine Knechte zu ihm, sieh doch, wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israels gnädige Könige sind. Lass uns doch Sacktuch um unsere Lenden legen und Stricke um unsere Häupter und zum König von Israel hinausgehen, vielleicht lässt er deine Seele am Leben. Und sie gürteten Sacktuch und legten Stricke um ihre Häupter und kamen zum König von Israel und sprachen, dein Knecht Ben-Hadad spricht, lass doch meine Seele am Leben. Und er sprach, lebt er noch? Er ist mein Bruder. Da merkst du schon, dass es ganz klar dieser Abend nicht gewesen ist. Zweimal rettet Gott ihn vor der Vernichtung und dann ist es sein Bruder. Also, kleiner Tipp, achtet auf darauf, mit wem ihr euch verbündet. Macht es nicht mit solchen Macht ihr das. Und sie gehen rein und sagen, er hat gesagt, Bruder. Und er, seine Männer nahmen es als ein gutes Vorzeichen und eilten sich zu gewissern, ob er wirklich so meinte und sprachen, dein Bruder Ben-Hadad. Und er sprach, geh, hol ihn. Da kam Ben-Hadad zu ihm heraus und er ließ ihn zu sich auf den Wagen steigen. Und Ben-Hadad sprach zu ihm, die Städte, die mein Vater, dein Vater genommen hat, will ich dir zurückgeben. Und du magst die Straßen Damaskus anlegen, so wie mein Vater sich solche in Samaria angelegt hat. Und ich sprach, will dich mit diesem Bund ziehen lassen, und er schloss einen Bund mit ihm und ließ ihn ziehen. Das heißt, nach dieser zweiten Niederlage Ben-Hadads waren sie mit einmal Freunde geworden. Pack schlägt sich und Pack verdreht sich. Das ist so tatsächlich, also unter den Bösewichtern ist man sich irgendwann einig. Oh, ja. Auch Kriminelle können sich gut vertragen.
Wahrscheinlich, weil sie nur den Gewinn sehen, den sie machen von den materiellen.
Genau. In diesem Moment, wo ihm was versprochen wird, ist er gut voll. Nur, wir müssen wissen, so funktioniert Politik bis heute. Hat sich nie geändert. Wenn die Mächtigen was gewinnen, dann wechseln sie die Seiten, so wie das passt. Da werden ganze Völker verkauft. Da fragt man nicht, wie viele Leute umgekommen sind. Die 27.000, die hier gestorben sind, für nichts. Die hatten alle Familie. Die hatten alle Eltern, die um sie geweint haben. Die hatten wahrscheinlich Frauen und Kinder, die dann nach uns zurückgeblieben sind. Die 1,3 Millionen in der Ukraine, wer wird sich um sie kümmern? Die Frauen, die in die ganze Welt verkauft werden, um sich dann als Prostituierte über Wasser zu halten? Wen kümmert das? Irgendjemand im Werbewesen? Niemand. Das hat sich nicht geändert. Nun denkt man, jetzt ist die Geschichte zu Ende. Friede ist wieder eingekehrt, aber es geht weiter. Und ein Mann von den Söhnen der Propheten sprach zu seinen Genossen, durch das Wort des Herrn schlage mich doch. Aber der Mann weigerte sich, ihn zu schlagen. Und er sprach zu ihm, weil du nicht auf die Stimme des Herrn gehört hast, siehe, sobald du von mir weggehst, würde ich einen Löwe töten. Und als er von ihm wegging, fand ihn ein Löwe und tötete ihn. Und er traf einen anderen Mann und sprach, schlage mich doch. Und der Mann schlug und verwundete ihn. Ja, aber das ist ja nicht. Durch das Wort des Herrn schlage mich doch. Gott redet merkwürdige Dinge, oder? Ist uns das klar, dass Gott wirklich merkwürdige Dinge reden kann? Und dass es klug ist, seine Stimme zu kennen. Der Mann, dieser Humanist, der den anderen nicht schlagen wollte, hat damals sein eigenes Leben verwirkt, weil er nicht auf die Stimme des Herrn gehört hat. Beides, sogenannte Söhne der Propheten, das ist damals der Ausdruck für Prophetenschüler gewesen. Muss man sich vorstellen, etwa wie die Jünger bei Jesus.
die zu geehrten Männern gegangen sind, um zu lernen, um von anderen Gläubigen trainiert zu werden. Ja, heute würde man vielleicht sagen, für die Studenten. Erstens, das ist das Hoffnungsvolle, Gott beruft nicht nur Propheten, denn die Berufung Gottes ist eine souveräne Sache, die geht von Gott aus. Sondern man kann sich auch um das Prophetentum bewerben. Das ist eine der wenigen Situationen, wo dann mal so Prophetenschüler auch wirklich benutzt wird von Gott. Wir lesen sonst immer, und das Wort des Herrn schaut zu den Propheten und dann kommt der Name. So, kann man einmal durchgehen von Jesaja bis Malachi, dass Gott selber diese Leute berufen hat. Bei manchen wird das ausführlich beschrieben, wie bei Jesaja zum Beispiel. Manche kamen aus priesterlichem Geschlecht, also waren aus theologisch Vorgebildeten, und andere waren einfache Hirten. Eine wichtige Sache. Die Berufung Gottes zu einem solchen Dienst ist nicht an die Herkunft gebunden. Gott sei Dank. Und ist auch nicht an das Geschlecht gebunden. Denn es gab Propheten und Prophetinnen. Es gab auch Könige und Königinnen. Da sah es immer schon schlecht aus. Aber immerhin, die Königin von Saba oder Sheba war eine gottesfürchtige Frau, die auf Gott sich einlassen konnte. Isabel ist so das absolute Gegenbeispiel. Aber, und nochmal darauf zurückzugehen, auch diese Freiwillige in den Dienst Gottes stellen, kann dazu führen, dass man von Gott benutzt wird. Ich bringe das bewusst auf den Punkt, weil ich gehe davon aus, dass wir unsere Berufung von Gott folgen sollten und nicht äußerlich irgendwelche, was würde ich sagen, geistliche Laufbahn einschließen sollen oder anstreben sollen. Es ist unnütz. Kann man die ganze Bibel dahingehend durchforsten. Wenn Gott jemand beruft, wenn jemand sein Leben ihm zur Verfügung stellt, dann wird er gebraucht. Das kann eben auch zum Beispiel so jemand sein, werden wir später merken, dieses Flüchtlingsmädchen in Syrien, die ihrem Herrn Naaman dazu verhüllt, dass er seine Aussatzlos wird. Die bezeugt, dass in Gott in Israel ist. Das ist unser Dienst. Zeugnis abzulegen von dem lebendigen Gott. Und hier haben wir neben diesem vorigen Prophet, der uns ohne Namen begegnet, wieder einen anderen Prophetenschüler, der zu seinem Mitstudenten sagt, durch das Wort des Herrn schlage mich doch. Aber er wird. Also, wenn dich das nächste Mal einer auffordert, dass du ihn schlagen sollst, muss ich genau prüfen, ob das von Gott ist oder nicht. Das könnte für dich selber gefährlich werden. Wenn du es nicht tust, es kann auch für dich auch gefährlich werden, wenn du es tust, wenn der andere nämlich eine Klatsche hat und dich danach anzeigt. Dann ist es auch kein Wort des Herrn. Das sollten wir versuchen, unterscheiden zu können oder unterscheiden zu lernen. Ist nicht immer leicht. Ich habe auch ein gewisses Verständnis für diesen Mann, der sagt, nee, mache ich nicht. Du bist ja ein Heiliger oder willst mal zumindest einer werden, ich hau dich nicht. Aber es kostet ihn sein eigenes Leben. Warum rede ich über solche Dinge? Weil das Wort Gottes uns mit Sicherheit an manchen Stellen so herausfordert, dass es die, was soll ich sagen, das bürgerliche Verhalten crasht. Ich habe solche Dinge mehr als einmal erlebt. Dass Gott Sachen redet, wirklich nur aus Furcht vor ihm, nur aus der Gottesfurcht heraus, habe ich das gemacht.
und gemerkt, es war notwendig. Und ich bitte euch, dass ihr das als Maßstab für euer Leben macht, dass ihr Gott mehr fürchtet als Menschen. Menschenfurcht schafft einen Fallstrick. Das ist eine der größten Herausforderungen. Es mag in guten Zeiten sowas nicht nötig sein, aber in herausfordernden Zeiten müssen wir am ehesten damit rechnen, dass auch wirklich herausfordernde Aufgaben an uns gestellt werden. Dieser Mann, der das Wort des Herrn, dieses ungewöhnliche Wort des Herrn, verweigert, kriegt umgehend die Konsequenz. Und damit wird deutlich, dass das wirklich ein Prophet war. Wenn du von mir weggehst, weil du nicht der Stimme des Herrn gehört hast, wenn du von mir weggehst, wird ein Löwe dich finden. Und das passiert. Unmittelbar danach ist dieser Mann, der den anderen nicht verletzen will, tot. Und zu einem anderen sagt er das und er macht das und verletzt ihn. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Es gibt also eine ganz einfache Sache, die wir hieraus für immer ableiten können. Mit Sicherheit ist es nicht das Schlage jeden, der das von dir verlangt. Das ist nicht
wahr. Gehorsam nicht immer beinhaltet, dass wir das ganz sicher und unverletzt rauskommen.
Einmal das. Aber es gibt eine generelle Sache von mir. Und zwar, wenn Gott etwas von uns fordert, erklärt er uns nicht von Anfang bis Ende, warum das so ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann wissen wir in der Regel nicht, warum. Dieser Mann, der den Prophetenschüler verletzen sollte, der wusste nicht, warum. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Prophet zu dieser Zeit schon wusste, warum. Er hat das Wort des Herrn weitergesagt, verletze nicht. Und der eine macht es nicht und der andere macht es. Und es war notwendig. Es war also kein masochistisch oder sadistisches Spiel. Es war keine kriminelle Handlung. Es war eine notwendige Voraussetzung, um einem Wort des Herrn so viel Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass der, an den das eigentlich gerichtet ist, das auch verstehen kann. Und das war der König. Es ging hier gar nicht um den Propheten Schieber und auch nicht um den, der ihn verletzt. Es ging von vornherein um Ahab. Das müssen wir wissen. Wenn Gott zu uns redet, erklärt er uns in der Regel nicht, warum wir was, wie, wann machen sollen. Sondern nur, er sagt uns das. Und dann ist die große Herausforderung, das zu tun. Es hat was mit Erfahrung zu tun. Dass ich heute über diese Dinge reden kann, hat mit diesen Jahrzehnten zu tun, wo ich gelernt habe, der Stimme des Herrn besser zu folgen als am Anfang meines Dienstes. Ich hatte immer Einwände. Ich fürchte, ich wäre dieser Erste gewesen, der gesagt hat, das kann ich doch nicht machen. Ja.
Hast du nie Angst, dass du den Falschen verstehst, dass du den Falschen handelst? Also hast du nie irgendwie Angst, das irgendwie falsch zu verstehen?
Nicht mehr, weil ich das Wort Gottes kenne. Das ist der Punkt.
Okay.
Wenn wir, und deswegen bitte ich darum, dass ihr wirklich die Bibel lest, auch diese vielen Geschichten im Alten Testament, weil du aus diesen Dingen lernst du solche Sachen. Sonst, natürlich, wir können auch heute immer nur solchen Fokus sehen. Deswegen bringe ich ja gerne mal eine ganze Geschichte, weil man dann die verschiedenen Aspekte merkt. Das ist eine Situation. Das ist nicht vorneweg und nicht hinterher wieder aufgetreten. Aber wir können daraus lernen, wirklich auf Gott zu hören. Ernsthaft auf ihn ausgerichtet zu sein. Und deswegen sage ich nochmal das Kriterium. Der entscheidende Punkt ist, dass wir ihn mehr fürchten als alles andere. mehr als das, was Leute denken, sagen oder wie sie uns beurteilen. Das ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Ist unsere Gottesfurcht, und ich meine nicht Angst vor ihm, sondern unser Ehrfurcht, unser Respekt vor ihm, wirklich der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens? Wenn das ja ist, dann kann er uns gebrauchen auch zu solchen außergewöhnlichen Situationen, wo wir den Mächtigen dieser Welt Paroli geben. Und das verändert das Leben von Menschen. Von Tausenden, von Millionen, von, ich weiß nicht wie viel. Also, das ist wieder nicht in unserer Hand. Und der andere schlug ihn und verwundete ihn. Dann ging der Prophet hin und stellte sich dem König in den Weg und machte sich unkenntlich, indem er eine Binde über seine Augen zog. Und es geschah, als der König vorbeiging, da schrie er den König an. Es war eine, was für eine außergewöhnliche Formulierung. Da schrie er den König an. Mann, das finden wir kaum mal. Der rief immer mit lauter Stimme oder sowas. Nein, da schrie er den König an. Wir hören von Jesus, dass er seine Stimme nicht auf der Straße hören ließ. Dass er nicht hier, ich sag's wirklich, dass Jesus heute nicht in Konferenzen wäre, wo er groß hier mit Lautsprecher durch die Gegend versaut. Er spricht Leute direkt an. Aber das kann eben auch ein Wort sein, was den anderen wirklich trifft. Das, was wir hier lesen, und er schrie den König an, muss man sich nicht vorstellen, dass er nur laute Kraft gemacht hat. Er schrie den König an, weil der mit dem Wagen vorbei ist, mit dem Streitwagen vorbei ist. Der lief da nicht. Der hat sich bemerkbar gemacht. Und sprach. Das war am Ende dieser ganzen Kampfgeschichte. Dein Knecht war mitten in den Kampf gezogen und siehe, da wandte sich ein Mann herzu und brachte einen Mann zu mir und sprach, bewache den. Wenn er irgend vermisst wird, das soll dein Leben statt seines Lebens sein. Oder du sollst ein Talent Silber bezahlen. Und es geschah, während dein Knecht, also ich, hier und dort zu tun hatte, da war er fort. Und der König von Israel sprach zu ihm, das ist dein Urteil. Du hast selbst entschieden. Da nahm er schnell die Binde von seinen Augen und der König von Israel erkannte ihn, dass er von den Propheten war. Und er sprach zu ihm, so spricht der Herr, weil du den Mann, den ich verbannt habe, aus der Hand entlassen hast, so soll dein Leben statt seines Lebens sein und dein Volk statt seines Volkes. Und der König von Israel ging in sein Haus missmutig und zornig und kam nach Samaria. Das war die eigentliche Botschaft. Wir erleben das in der damaligen Zeit und ich glaube auch in dieser Kultur bis heute. Ist das Beispielreden oder die lebendige Geschichte viel stärker, als wir in unserem deutschen abstrakten Denken. Wir philosophieren gerne. In anderen Kulturen lebt man. Und das war eine Situation aus dem Leben. Da ist einer, der sieht aus wie gerade wie ein Soldat, der selber noch welche über den Schädel gekriegt hat. Und er sagt, ja, ich habe ein Problem, ich hatte jemanden zu überwachen und weil ich anders beschäftigt war, habe ich den losgelassen. Naja, hast du Pech. Das, worauf du dich eingelassen hast, kommt über dich. Und der König war immer gleichzeitig der oberste Richter. Und damit spricht er im Urteil über sein eigenes Volk. Ganz nebenbei. Wenn Jesus uns sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, ist das deswegen so wichtig? Weil mit welchem Maße wir messen, wird uns gemessen. Der König hätte hier können ganz anders sagen. Sagt, ja, lasst einfach. Ich habe gerade mit dem König von Syrien einen Bund gemacht, also kann sich anderweitig bedienen. Kriegen wir schon irgendwie. Nein, an der Stelle lässt er dann wieder den großen Macker raushängen. Ist so. Hast du Pech gehabt? Ja, er bin ich auch mal. Normalerweise, er tritt auf wie einer von diesen paar Soldaten, die er hatte, deren gerade gekämpft hatte, um auch um seine Sache irgendwo zu retten. Und dann kommt dieses hässliche Urteil. Ich sage das nur für uns. Wir sollten sehr vorsichtig sein mit dem, wie wir urteilen. Das ist sinnvoll zu unserem eigenen Schutz. Wir alle stochen oft, aber fehlen mit der Zunge. Und das ist wirklich auch die leichteste Sünde, die man tut, dass man sich mit seinen eigenen Worten festlegt. Das ist aber was anderes, wie das, was der Prophet sagt. Aus dem Munde des Herrn, so spricht der Herr, weil du den Mann, den ich verbannt habe, aus deiner Hand entlassen hast, so soll dein Leben statt seines Lebens sein und dein Volk statt seines Volkes. Und der König von Israel ging in sein Haus, missmutig und zornig und verlassen. Missmutig und zornig ist eigentlich die genaue Beschreibung von dem, was man depressiv nennt. Wisst ihr warum? Depression ist eine nach innen gerichtete Aggression. Missmutig und zornig ist gleich depressiv. Und du siehst das, wenn er nach Hause kommt, legt er sich dann in sein Bett und wandte sich sein Angesicht ab und aß nichts. Das ist Kapitel 21. Das ist dann das Vorbild des Depressiven. Wenn das Ding nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat, keine Lust mehr zu essen, Bett nicht mehr verlassen, schlechte Laune. Das ist dann das Thema für nächste Woche.